HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Und schon wieder eine Bombe. Auch fast 80 Jahre später müssen wir immer noch die Folgen des Zweiten Weltkriegs beseitigen. Jetzt war sie in Weiterstadt gefunden worden. 500 Kilo war sie schwer und mehr als 2700 Anwohner können nun wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Entschärfung hat geklappt. Gegen 13 Uhr kam die Meldung des Kampfmittelräumdienstes. Vor Ort hat Südhessen-Reporterin Petra Demand den Einsatz für uns beobachtet.
Das ging schon relativ fix. Das waren 47 Minuten von der Meldung, alle sind raus, der Kampfmittelräumdienst legt los, bis Bombe ist entschärft. Aber im Nachhinein habe ich erfahren, dass tatsächlich nur eine Stunde angesetzt war von den Verantwortlichen. Also die haben im Vorfeld schon mit ein bisschen Puffer reagiert und kommuniziert vor allem. Und insofern, hat die Bombe mitgespielt. Und vor allen Dingen aber auch in der Vorbereitung lief alles gut. Also es gab keine Verzögerung. Die konnten pünktlich anfangen. Es sind alle Leute pünktlich rausgegangen, ohne zu meckern. Insofern war eine runde Sache, ging schnell. Aber wie gesagt, viel mehr hatten sie auch gar nicht eingeplant.
Also die Menschen sind wieder zurück in ihre Häuser am Nachmittag und auch die Straßensperrungen sind aufgehoben.
Die Straßen sind frei, die Leute können alle wieder nach Hause. Bei Röhm zum Beispiel, da läuft auch die Spätschicht schon. Das ist ja das Gelände, wo die Bombe gefunden worden ist. Die großen Geschäfte, die da in dem Gewerbegebiet sind, die machen nach und nach die Türen wieder auf. Auf der Schiene läuft es noch nicht so ganz wieder. Also der Nahverkehr, der ist schon relativ schnell wieder angeschoben worden. Der ruckelt sich zurecht. Aber der Fernverkehr, der bleibt noch bis 18 Uhr umgeleitet. Das geht wohl nicht so einfach, das so schnell wieder zurechtzuschieben.
Sagt Petra Demand, alles wieder normal im Darmstädter Westen am Nachmittag. Bombe ist entschärft und die Bewohner zurück und die Geschäfte wieder geöffnet. Der Mittwoch ist ein erklärter Großstreiktag der Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Dienst. Ein Morgen ohne Schulbusse, Straßenbahnen, Regiotrams. Alles lahmgelegt, ob in Kassel, Frankfurt, Marburg oder auch in Darmstadt. Geschlossene Kitas, Notbesetzung in Krankenhäusern, geschlossene Ämter. Silvia Ritter hat für uns in die verschiedenen Regionen geschaut.
Tausende sind gekommen. Sie ziehen in drei Demonstrationszügen durch die Kasseler Innenstadt. Gelbe Warnwesten, Verdi-Fahnen, schrille Trillerpfeifen und große Banner. Zu lesen ist hier zum Beispiel, wenn wir streiken, steht die Welt still. Wenn wir kämpfen, verändern wir sie.
Weil wir bundesweit zeigen wollen, dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst mehr verdient haben, vor allen Dingen mehr Geld. Und das, was die Arbeitgeber in der zweiten Runde auf den Tisch gelegt haben an vermeintlichem Angebot, ist eine Frechheit, weil damit verlieren die Leute am Monatsende Geld und damit ist ein leistungsfähiger öffentlicher Dienst nicht aufrechtzuerhalten.
Christoph Schmitz ist Verdi-Bundesvorstand und Sprecher auf der heutigen Kundgebung auf dem Kasseler Königsplatz. 3000 Menschen sind aus vielen nordhessischen Städten gekommen. Sie alle sind im öffentlichen Dienst beschäftigt. Ob bei der Kasseler Verkehrsgesellschaft, bei Kassel Wasser, bei Städten und Kommunen, in der Pflege oder bei Kindertagesstätten. Was passiert, wenn kein adäquates Angebot in der nächsten Verhandlungsrunde Ende März kommt?
Wir diskutieren das gerade. Wir wollen ein Ergebnis am Verhandlungstisch. Bisher sind wir sehr, sehr weit auseinander, weil die Arbeitgeber vor allen Dingen den Mindestbetrag, der wichtig ist für Leute mit unteren und mittleren Einkommen, absolut verweigern. Wir sind darauf eingestellt, wenn es nicht zu einem guten Ergebnis kommt und zum guten Angebot, dass wir auch weitermachen und die Streiks auch dauerhaft ausweiten können.
Auch in Frankfurt waren 4 Demonstrationszüge unterwegs, von der Alten Oper durch die Innenstadt bis vor die Arbeitgeberzentrale. Die Forderung der Streikenden ist in großen Buchstaben auf hunderten Bannern zu lesen. 10,5% mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Voll war es auf Frankfurts Straßen heute früh. Auch in den S-Bahnen war viel los, denn die fuhren. Stillstand dafür bei U- und Straßenbahnen. Matthias Muth arbeitet in der Werkstatt der VGF, der Verkehrsgesellschaft Frankfurt, und war heute mit auf der Straße.
Die Streike, damit man das Leben in Frankfurt noch leisten kann. Die Lebenshaltungskosten steigen ja enorm und Leben muss bezahlbar sein. Ja. Man darf nicht nur arbeiten gehen, um die Wohnung zu bezahlen und was zu essen zu haben.
2,5 Millionen Menschen sind bundesweit im öffentlichen Dienst beschäftigt und die streiken heute auch in Südhessen. In Darmstadt gab es die zentrale Kundgebung aller südhessischen Einrichtungen im öffentlichen Dienst. 2500 Teilnehmer zogen mit Sprechgesängen durch die Innenstadt. So geht es nicht weiter, war die Meinung der Streikenden aus Kitas in Rüsselsheim oder von der Müllentsorgung in Darmstadt. Was sagen die Passanten zum heutigen Streik?
Man hat natürlich Verständnis für die Menschen, die auf höhere Gehälter im Moment angewiesen angewiesen sind aufgrund der Inflation. Aber wenn man betroffen ist und jetzt zu Fuß zur Arbeit gehen muss, ist es natürlich nervig.
Na, ist in Ordnung. Ganze Lage, die Menschen brauchen Geld. Und es wird auch Zeit, dass die Pflegepersonal und alles unterstützt wird. Das wird Zeit.
Tausende waren heute auf der Straße. Am Kasseler Königsplatz war kein Ende der Menschenmenge auszumachen. So viele waren gekommen. Die dritte Verhandlungsrunde steht kurz bevor. Nächsten Montag geht's in die dreitägigen Verhandlungen.
Ausnahmezustand in vielen hessischen Kommunen. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes wollten mit ihren Warnstreiks ein Zeichen setzen vor der nächsten Runde in den Tarifverhandlungen. Silvia Ritter hat darüber berichtet. Weltwassertag. Seit 1992 rufen die Vereinten Nationen dazu auf. Dieser Weltwassertag erinnert an die Besonderheit von Wasser als essentielle Ressource des Lebens. In New York findet zeitgleich die Wasserkonferenz statt. 46 Jahre nach der ersten ist es die zweite Konferenz dieser Art. Aber bleiben wir mal bei den heimischen Gewässern, den Quellen, Flüssen und Bächen. Wie ist es um sie in Hessen bestellt? Martina Knief berichtet.
Ein Bach plätschert im Sommerlicht vor sich hin. Am Rand spielen die Kinder im Wasser. Eine schöne Vorstellung, aber längst nicht mehr überall die Realität. Die Bäche und Flüsse sind extremen Verhältnissen ausgesetzt. Mal sind sie nur ein Rinnsal, mal ein reißender Strom. Michael Denk, im hessischen Umweltministerium für Wasser und Boden zuständig, fasst das ganz einfach zusammen.
Auf der einen Seite haben wir es mit Starkregenniederschlägen und Hochwasser zu tun. Und auf der anderen Seite mit monatelangen Trockenphasen.
Rund 23.000 Kilometer Quellen, Flüsse und Bäche gibt es in Hessen. Nur 10% davon sind derzeit in einem guten ökologischen Zustand, sagt Lynn Anders vom BUND Hessen. Aber sie hat auch Hoffnung auf Besserung.
Um die notwendigen Verbesserungen umsetzen zu können, braucht es deutlich mehr Finanzen und mehr Personal. Aber dazu ist auch der politische Wille erforderlich.
Seit mehr als 20 Jahren gibt es die sogenannte Wasserrahmenrichtlinie. Diese besagt, dass die Flüsse in einem guten ökologischen Zustand sein müssen oder in einen solchen gebracht werden müssen. Ist aber schwer umzusetzen, betonte auch Professor Peter Hase, Biologe mit Schwerpunkt Fluss- und Auenökologie von der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung im Gespräch mit HR Info.
Die Schwierigkeit liegt einfach darin begründet, dass wir uns immer wieder klar machen müssen, die Gewässer sind der tiefste Punkt in der Landschaft. Und am Ende des Tages landet alles irgendwo im Fluss, egal ob das jetzt aus der Landwirtschaft kommt im Einzugsgebiet oder von uns Verbrauchern und Verbraucherinnen selbst oder auch aus der Industrie. Hinzu kommen natürlich auch noch, dass viele Gewässer verbaut sind. Also es sind sehr viele verschiedene Faktoren, die auf die Gewässer einwirken, sodass man nicht mit einem ganz einfachen Mittel das mal eben reparieren kann.
Bis 2027 sollen alle Flüsse und Bäche gemäß dieser EU-Wasserrahmenrichtlinie in einem guten ökologischen Zustand sein. Es bleiben also nur noch 4 Jahre Zeit. Eine Wunschvorstellung, sagt auch Professor Thorsten Schäfer. Der Umweltjournalist und Autor des Buches Wasserpfade hat in seinem Buch über seine Heimat und seinen südhessischen Fluss die Modau geschrieben. Im Gespräch mit HR Info erzählte er aber, welche Möglichkeiten es gibt.
Kaum ein Lebensraum antwortet auch von der Ästhetik her so schön und ästhetisch auf die Renaturierung wie ein Fluss, weil sofort die Mäander anfängt, also der Fluss schlägt Kurven, es bilden sich Steilhänge und wir haben da jetzt auch über einen Biologen, der die Modau betreut, wieder viel Kies reingebracht, es wird also weiter renaturiert. Es gibt solche Stellen verstärkt noch im Oberlauf der Modau, im Modautal bei Ernsthofen, Hoxhol gibt es solche Bereiche, aber es gibt auch Bereiche, wo der Biber gerade da ist und wieder alte Wildnis herstellt.
Ein gutes Beispiel für den Raubbau an den Flüssen ist auch die Nidder, die im Vogelsberg entspringt und in Frankfurt-Höchst in den Main mündet. Schon seit längerem wird die Nidder an vielen Stellen wieder renaturiert. Stefanie Tuth ist bei der Frankfurter Stadtentwässerung für den naturnahen Umbau der Nidder zuständig. An einer Stelle des Flusses erläutert sie eine Maßnahme.
Das war praktisch der alte Nidderverlauf und wir haben hier dieses Umleitungsgerinde hergestellt. Ne? Das ist alles neu. Und jetzt hat das hier auch eine richtige Dynamik bekommen. Und das ist ja das eigentlich, was so ein Fluss ausmacht.
Renaturierung der Nidder, ein Beispiel aus Hessen. Martina Knief hat auf die Situation unserer Gewässer geschaut am Weltwassertag. Wenn es um künstliche Intelligenz geht, dann kommt die Sprache im Moment ganz schnell auf ChatGPT, den Wunder-Chatbot aus Kalifornien, an dem auch der IT-Konzern Microsoft beteiligt ist. Was ChatGPT so alles kann, ist beeindruckend, keine Frage. Aber wirklich neu sind Textroboter eigentlich nicht, auch hierzulande. Auch hier bei uns in Hessen sind sie schon im Einsatz, zum Beispiel für die hessische Landesregierung. Und wie bei so vielen IT-Themen, hat auch hier die Corona-Pandemie für einen Schub gesorgt. Tobias Lübben berichtet.
Es war eine Flut von Fragen, die über die hessische Landesregierung hereinbrach, vor 3 Jahren, als das Coronavirus nach Hessen kam. Das Gesundheitsministerium reagierte zunächst mit bewährten Mitteln, einer Mailadresse und einer Telefonhotline. Doch das reichte nicht. Da holte sich das Ministerium digitale Verstärkung.
Ich bin Leon, ein Chatbot, und unterstütze das Hessische Sozialministeriums, HMSI, rund um das Thema Coronavirus. Ich wurde von der Firma Dein Chatbot mit Firmensitz in Hessen gebaut, Roboter.
Leon erschien auf dem Bildschirm, unten rechts in der Ecke, sobald jemand auf dem Internetportal des Ministeriums nach Corona suchte. In einem Textfeld konnte man seine Fragen eintippen, zum Beispiel, wo man die Schutzimpfung bekommt. Und das haben insgesamt 100.000 Menschen gemacht während der Pandemie, sagt Wolfgang Rosengarten, im Ministerium für Bürgeranfragen zuständig.
Anwenderinnen konnten voten, wie gut sie die Antwort fanden. Und das war durchweg positiv. Wir hatten keinerlei Kritik. Ja, ich werde jetzt von der Maschine bedient. Das ist ja eine Unverschämtheit. Im Gegenteil, die Leute waren zufrieden, wenn sie eine Antwort auf ihre Frage gekriegt haben.
Denn bei der Hotline kam man oft schlecht durch. Dabei haben die Hotline-Mitarbeiter aus dem gleichen Wissen geschöpft wie Leon, der Roboter. Nämlich aus einem 120-seitigen Word-Dokument mit den Corona-Infos für Hessen, immer aktualisiert, händisch von den Beamten im Ministerium. Inzwischen ist Leon abgeschaltet, denn die Pandemie ist gefühlt vorbei. Dafür hat Leon eine Nachfolgerin auf dem Internetportal des Landes. Sie heißt Sophia und soll Fragen zu Verwaltungssachen beantworten und in Notlagen Rat geben. Aber noch offenbart Sophia erstaunliche Wissenslücken. Tippt man ein, bei mir brennt's, was kann ich tun? Sagt Sophia.
Tut mir leid, dazu konnte ich leider keine Informationen finden. Aktuell befinde ich mich noch in der Testphase. Bitte nutzen Sie für Ihr Anliegen auch die Suchfunktion im Verwaltungsportal.
Sophia ist eigentlich nicht mehr als eine dialoggesteuerte Suchmaschine, die händisch mit Informationen gefüttert wird. Ihr Intelligenzquotient liegt meilenweit unter dem von ChatGPT. Und deshalb sei die US-Technologie auch für Hessen interessant, erklärt das Digitalministerium auf Anfrage. Allerdings, der kalifornische Wunderknabe gibt, wie alle Genies, manchmal auch Antworten, die faktisch etwas daneben liegen. Und das darf sich das Land Hessen natürlich nicht erlauben, wenn es Bürger berät. Bis auf Weiteres arbeitet Sophia deshalb noch mit vergleichsweise einfacher, aber sicherer Technik.
Sophia ist ein Chatbot des Landes Hessen und berät Bürger in Verwaltungsdingen. Tobias Lübben hat berichtet. Wissenslücken wie die im Beitrag offenbarte, will das Land Hessen übrigens peu à peu füllen. Wenn Sie Sophia einmal selbst ausprobieren wollen, sie finden Sie im Internet auf dem Verwaltungsportal des Landes Hessen. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.